NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Thomas Sabacher liest die dritte von 9 Folgen aus Die doppelte Nacht, eine Deutschlandreise im Jahr 1958 von Carlo Levi in der Übersetzung aus dem Italienischen von Martin Hallmannsegger. Der Autor, der auf Einladung seines Verlages nach Deutschland gereist ist, erkundet seine erste Station München. Er durchstreift die Stadt, geht in Bierkeller, beobachtet die Menschen und ist in einem Lokal von der Gefräßigkeit eines Kränzchens von Frauen gleichzeitig angezogen und angewidert. Ihre Gesichter erinnern ihn an mittelalterliche Gemälde, die er für realistisch hält. Ein ästhetisches Vorbild wie in Italien Raphaels Madonna, fehle aber den deutschen Frauen. Levi logiert im Hotel 4 Jahreszeiten und ist dort mit einem weiteren Italiener, nämlich dem Kellner, ins Gespräch gekommen. Dieser stammt wie er aus Turin. Er hat musikalische Ambitionen und tritt in Kabarettclubs auf. Levi verlässt sein Hotel, um seinen Liedern zu lauschen.
Wie versprochen will ich nach Schwabing, ins Tabu, um mir die Lieder meines musikalischen Kellners anzuhören. Ich werde dort die Freunde und Bekannten treffen, mit denen ich mich verabredet habe, sowie eine Gruppe italienischer Studentinnen und Studenten, die an unterschiedlichen Fakultäten der Münchner Universität arbeiten. Unter ihnen befindet sich ein kleiner, schüchterner, zurückhaltender junger Mann, für den ich sofort eine natürliche Zuneigung verspüre und der, wie ich feststelle, Menschen und Dinge unverhohlen mit einem lebhaften, menschlichen und dichterischen Interesse beobachtet. Er stammt aus dem Veneto, aus einer armen Familie und ist mit einem heilig gesprochenen Papst verwandt. Er wird sich mir anschließen, als Gefährte und wertvoller Dolmetscher, dem es ein leichtes ist, mit Menschen unmittelbar in Kontakt zu kommen. Das Tabu ist ein Nachtlokal mit künstlerischen Ansprüchen. Ein Schild weist darauf hin, dass montags das Theater der Unbekannten stattfinde. Nach dem Tanz stellen sich zu festgelegter Stunde die Debütanten dem Urteil des an Tischen sitzenden Publikums und tragen auf der Bühne ihre eigenen Lieder oder ihre Nummern vor, begleitet vom Klavier und einem kleinen lärmenden Orchester. Die Komponisten warten außer Sichtweite in einem kleinen Hinterzimmer und dort finden wir auch den musikalischen Kellner in seiner Abendgarderobe. Wir nehmen ihn mit an unseren Tisch. Seine Augen leuchten vor aufgestauten Emotionen. Er legt uns nahe, nur auf die Melodie zu hören, wenn er singt. Er werde singen, so gut er kann, aber er sei ja kein Sänger, er habe ja keine Gesangsausbildung. Das Warten bis zum Beginn der Vorführungen zieht sich in die Länge. Um seine Aufregung zu überwinden, tobt sich unser Freund bei einem Tanz mit einer drallen jungen Deutschen aus, deren rote Wangen einen Kontrast zu seinem blassen Gesicht bilden, in dem lediglich die Ohren vor Anspannung rot sind. Endlich ist der Tanz zu Ende. Der Direktor hält in der Mitte des Saales stehend eine übermäßig lange Rede, in der er zwischen Ernst und Komik hin und her schwankend, in Witze und Albernheiten verpackt, die kulturelle Bedeutung der Darbietungen der jungen Talente im Tabu in München, die Wiege der Künste, darlegt. Nach diesem Vortrag sind dann die Künstler selbst an der Reihe. Zwischen den einzelnen Vorführungen wird jedes Mal wieder getanzt. Der Turiner ist als erstes dran. Er singt 2 Lieder auf Italienisch und eines auf Deutsch, mit voller Inbrunst, mit seinem ganzen präzisen, leidenschaftlichen und ernsthaften Willen und der hartnäckigen Unbedarftheit eines Menschen, der auf seine Arbeit und im Grunde auch auf den Wert der Menschen vertraut. Er wird selbst ganz gerührt bei seinem eigenen Gesang, seine schwarzen Augen werden feucht, doch er versucht, keine Miene zu verziehen. Wie fest er an sein einsames Unternehmen glaubt. In seinen Liedern finden sich Spuren all dieser Emotionen wieder. Daneben auch Imaginäres, sowie konventionelle Formulierungen über Kunst, Liebe und Italien. Wir spüren das Leben darin. Es ist nicht so wichtig, wie genau es zum Ausdruck gebracht wird. Wir können uns beim Applaus nicht zurückhalten und da es eine Bestenliste auf Grundlage einer Abstimmung des Publikums geben wird, stimmen wir natürlich für ihn und schreiben seine Nummer auf einen Zettel, der uns zuvor ausgehändigt worden ist. Danach folgen Darbietungen von Sängern, Instrumentalisten, Sprechern, Imitatoren, schlaksige Gestalten, heisere Stimmen vom Ende der Welt, kreischen, quietschen, durcheinander. Wir bleiben nicht bis zum Ende und auch nicht bis zur Auszählung der Stimmen. Es ist spät und ich würde den Rest des Abends gern dazu nutzen, ein paar jener Bierkeller zu sehen, Orte der alten Volkstradition, die in allen Erinnerungen und klischeehaften Schilderungen gerühmt werden für ihre endlosen, simultanen Massenbesäufnisse von Tausenden von Trinkern sowie für ihre ungebändigte, geordnete, grobe, derbe und kraftvolle Ausgelassenheit. Was ich dort vorfinde, ist eine andere, beinahe unvorstellbare Welt der Verleugnung und der verzweifelten Entfremdung. Um Mitternacht betreten wir das Hofbräuhaus, die größte der Münchner Großbrauereien, jene berühmte, an deren Tischen die ersten Braunhemden den fanatischen Worten des jungen Hitler lauschten. Die großen Räume, alte Stallungen, die kreuzförmig wie die Gänge eines verlassenen Krankenhauses oder eines alten Armenhauses angelegt sind, sind beinahe vollständig leer. Zu dieser Jahreszeit, kurz vor Weihnachten, würden die Leute sparen, erklärt man mir. Man sei schon am Schließen. Die wenigen allerletzten Gäste sind Arbeiter, Angestellte, Arme, zugeknöpfte oder halbnackte Frauen, alle mit vom Trinken purpurroten Gesichtern oder blass und schlaff vor Müdigkeit. In einer Ecke an einem der langen Tische sitzt auf einer Bank, an die Wand gelehnt, eine Frau. Sie ist jung, aber ihr Gesicht scheint alterslos zu sein. Es ist ein großes und brutales Gesicht mit gräulicher Haut, kleinen, grimmigen, tiefliegenden und schiefstehenden Augen unter schweren Lidern, einer platten Nase, hervorstehenden Wangenknochen, einem asymmetrischen Mund und wenigen löchrigen Zähnen. Die aschblonden Haare fallen ihr ins Gesicht. Sie ist in einer Art grünen Soldatenmantel gewickelt, den sie sich bis unters Kinn gezogen hat. An den Füßen trägt sie zerlumpte alte Schuhe. Sie trinkt ihr Bier mit einem angewiderten Gesichtsausdruck. Eine jede ihrer Gesten ist rabiat und abwehrend, wie ein unförmiges Bündel, das von den Bewegungen einer inneren Abstoßungskraft hin und her geschleudert wird. Aber in ihren Haaren trägt sie, wie eine Flagge aufgepflanzt, eine riesengroße rosafarbene Schleife. Ich betrachte sie. Keine der großen Schauspielerinnen des epischen Theaters hätte mit Schminke und Kostümen je ein so vollkommenes Abbild der Verrohung erzeugen können. Vor ihrem frischen Krug beginnt sie zu erzählen, oder besser zu grunzen. Dann setzt sich ein Bekannter von ihr neben sie, ein kleiner Postangestellter mit einem spitzen Mardergesicht, der sich nur in das Gespräch mischt, um sich über den Wert der D-Mark und die Lebenskosten auszulassen. Sie komme aus dem Osten. Aus Berlin, sei 22 Jahre alt, sagt, sie sei Köchin in einem anderen Bierkeller. Sie arbeite von 5 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts für 120 Mark im Monat plus Verpflegung und Bier. Sie wohne bei einer Tante, habe ein 4-jähriges Kind, wisse aber nicht, wo es sei, wolle es nicht sehen. Der Vater sei gestorben. Sie erzählt abgehackt, gestikuliert dabei angewidert mit den Händen und verzieht abgestoßen das Gesicht, als müssten die Wörter, um aus ihrem zahnlosen Mund zu kommen, einen Ozean des Ekels, der Müdigkeit und der Gräuel überqueren. Morgen, sagt sie, sei ihr freier Tag. Aber sie werde trotzdem zum Arbeiten in den Bierkeller gehen. Sie werde arbeiten, weil sie dort trinken könne, so viel sie wolle. Bier und Wein und Limonade, alles durcheinander. Wollen Sie nicht nach Berlin zurück? Pfui, hier gibt's was zu trinken. Das Hofbräuhaus schließt. Im mittelalterlichen Dunkel gehen wir zwischen alten Häusern an einer Mühle vorbei. Der Bierkeller, in dem die junge Frau arbeitet, das berühmte Donisel in den reichen Straßen des Zentrums, ist, als wir dort ankommen, dicht bevölkert von einer bemerkenswerten Gästeschar. Ehemalige Soldaten mit harten Gesichtern, verletzt oder verstümmelt, mit einem Glasauge oder einer Lederhand. Angestellte, Studenten mit aufgeschlitzten Gesichtern, die mit ihren Freundinnen stundenlang schweigend, regungslos, händchenhaltend vor ihren Krügen sitzen, in ihren verlorenen Blicken unaussprechliche Romantik. Im oberen Stockwerk über der Treppe, das von einsamen, in ihre undurchdringliche und finstere Trübsinnigkeit verschlossenen Gestalten bevölkert ist, sitzt ein jämmerlicher Akkordeonspieler, dessen Klagelieder aus den Mündern der Lautsprecher in allen Sälen erklingen. Ein Wachmann in Uniform, der aufrecht neben ihm steht und so breit ist, dass er beinahe den ganzen Durchgang versperrt, mustert uns soldatenhaft, als wir uns an ihm vorbeidrücken. Unten ist das Publikum gemischter und leutseliger. Die Gäste an den Tischen trinken mit ihren Nachbarn wie mit alten Freunden, obwohl sie einander in der Regel nicht kennen. Jeder setzt sich einfach dorthin, wo gerade ein Platz frei ist. Ihre Gesichter scheinen von irgendeinem unbekannten Schrecken gebannt zu sein. Ihre von fanatischem Fieber oder Bestürzung erfüllten Augen starren geradeaus. Es scheint, als sähen sie nichts als eine innere Wüste vor sich liegen. Man fragt sich, ob es sich hierbei nur um die gefühllose Unverbundenheit des Trinkens handelt oder doch um ein tiefsitzendes Entsetzen, eine kategorische Verleugnung, ein unbestimmtes Gefühl der Angst. Ich setze mich an die Ecke eines Tisches, an dem gerade ein Hocker frei ist. Mir gegenüber sitzt eine junge Frau, die eine große Schwester der Berlinerin aus dem Hofbräuhaus sein könnte. Die gleiche schwerfällige und angewiderte Rohheit, die gleichen abrupten und ungelenkten Bewegungen mit herabhängenden Haarsträhnen. Neben mir sitzt, geschminkt und dunkelhaarig, eine weitere Frau derselben Namen und trostlosen Familie. Zu meiner Linken sagt eine hagere kleine Frau mit schwindsüchtig gelbem Gesicht, roten Augenlidern, blutlosen Lippen und funkelnden schwarzen kleinen Augen, angestachelt von den Männern am Tisch, dass sie die aktuelle Mode der Liebe nicht gut finde. Es seien zu viele Perverse im Umlauf. Sie ist eine Köchin aus Ulm, sei nach München gekommen, weil heute Feiertag ist, um Gesellschaft zu finden. Fürs Wirtshaus selbstverständlich, nicht fürs Bett. In ihrem Bett schlafe sie lieber allein. Die Männer dürfen ja nicht gestört werden, die werden in Ruhe gelassen. Gut, dass ihr uns in Ruhe lasst, erwidert ihr lachend ein alter Mann mit ernstem, bebrilltem, hölzernem Professorengesicht, der ihr gegenüber sitzt. Er ist ein Arbeiter in Rente und erklärt gutmütig und weise, dass er seine Abende gern hier verbringe, da er zu Hause niemanden habe. Man unterhält sich über die Einsamkeit und über die Arbeit. Jeder gibt seinen Senf dazu. An einem Tisch in der Nähe diskutieren drei Frauen in empörtem Tonfall. Zwei von ihnen sind mittleren Alters und dick, tragen schief sitzende Hütchen auf ihren gelblichen Locken. Ihre Gesichter glänzen, ihre Hände sind von Ringen, ihre Dekolletés von Ketten bedeckt. Sie wirken wie alte, neu gestrichene Schiffe, die sich für ein Stündchen in die Wärme eines Hafens geflüchtet haben. Die dritte, von der ich nur den Rücken sehe, trägt eine dicke, lange Jacke aus schwerem, grobem Stoff sowie Hosen. Ihre graublonden Haare sind ganz kurz geschnitten. Sie gestikuliert wild herum. Als ich mich an ihren Tisch setze, sehe ich ein bereits gealtertes Gesicht, das seine frühere Schönheit jedoch noch erahnen lässt, und lange, feine Finger sowie eine gewisse seltsame, rührende Anmut, trotz der Sprödheit ihrer Bewegungen und Sätze. Zuerst mustert sie mich misstrauisch und beinahe feindselig. Sie beklagt sich, dass man ihr nichts mehr zu trinken geben wolle. Ich schalte mich ein und bestelle noch ein Bier für sie. Dann beginnt sie zu sprechen, zusammenhanglos, wirr, als rotiere sie auf einer ungleichmäßigen Umlaufbahn um ein dunkles Zentrum, das ihren Worten und ihren Blicken eine extreme Note verzweifelter Heftigkeit verleiht. Sie spricht kultiviert, in ausdrucksstarken, bissigen Sätzen. Man spürt, dass da etwas in ihr ist, das hinaus will. Schmerz, Hass, Verachtung, eine Wunde. Nach und nach nimmt ihre Erzählung präzisere Formen an. nähert sich abgehackt, unterbrochen, wieder Fahrt aufnehmend, jenem leeren und schmerzvollen Zentrum, das sie zu dieser späten Stunde auf dieser Bank festhält. Sie sei Schauspielerin gewesen, früher einmal, als sie jung war. Sie sei im Theater von Reinhardt gewesen, habe Brecht gekannt. Dann habe die Katastrophe ihren Lauf genommen. Unvermittelt raunt sie mir zu, alles Deutsche ist nichts weiter als Hass, und blickt auf ihren Bierkrug. Glauben Sie nicht, was Sie sehen, fährt sie fort. Alle haben ein Lächeln auf den Lippen, aber es gibt hier nur Hass. Alle werden reicher und geben sich menschlich, aber es sind noch immer dieselben wie früher. Meine Brüder waren fürchterliche Nazis, heute sind sie immer noch Nazis. Mein Vater, auch mein Vater, er wurde in Russland geboren. Meine Mutter kommt aus dem Rheinland, war ein Nazi. Er war es, der in der Reichskristallnacht, als man die Häuser der Juden zerstörte, die Scheiben bei Clara Zetkin einschlug. Mein Mann war Jude, wir hatten eine kleine Tochter. Eines Nachts sind die Nazis in unsere Wohnung gekommen, sie haben ihn festgenommen. Mich haben sie geschlagen, ihn haben sie weggebracht. Lachend sagten sie zu mir, wir bringen ihn dir in 10 Minuten wieder zurück. Wegen des Elends und des Krieges musste ich meine Tochter dann zu meinem Bruder schicken. Meine Tochter weiß nicht, dass ihr Vater Jude war. Wenn ich es ihr sagen würde, würde mein Bruder sie aus dem Haus jagen. Die Krüge sind leer. Die Welt ist leer. Es ist 3 Uhr und der Bierkeller schließt für 2 Stunden. Die Gäste verziehen sich. All meine Bekannten, die mich bis jetzt begleitet hatten und die, während ich mich mit der Frau unterhielt, an einem eigenen Tisch geblieben waren, in einer verglasten Box und verschiedene Würste probiert hatten, verabschieden sich von mir und gehen nach Hause. Nur der Student aus dem Veneto bleibt bei mir zurück. Unschlüssig stehen wir unter dem Vordach vorm Donisel herum. Ein Buckliger, der Akkordeonspieler mit gelbem, verharmtem Gesicht, der das Lokal hinter der seltsamen Herde der Trinker als letzter verlässt, empfiehlt uns einen Bierkeller, der bis 5 Uhr geöffnet sei. Dann würde das Donisel wieder öffnen. Dort, sagt er zu uns, geht's einem gut. Es ist nicht weit. Dort sind die letzten Menschen. Wir machen uns auf den Weg durch die Nacht. Was trieb uns in jener letzten Nacht in München? Zu so später Stunde noch durch die von einem eisigen Wind durchwehten Straßen. Vielleicht das Gefühl, dass da noch irgendetwas anderes sei in dieser Unterwelt, die ich durchwanderte, irgendetwas noch Elementareres und Aussagekräftigeres als der Anblick innerer Einsamkeit oder das verrohte Gesicht der Berliner Köchin oder die Geschichte von Frieda, der Frau, die ihrer Tochter den Namen und die Religion ihres Vaters nicht mitteilen konnte, der in den Verfolgungen umgebracht worden war. So gehe ich zusammen mit meinem jungen italienischen Freund durch die nächtlichen Straßen. Und in Gedanken lassen wir, verstört, jene Geschichten, jene in die Gesichter eingeschriebenen Schicksale Revue passieren, die an uns vorübergezogen sind, jene schreckerfüllten Blicke, jenes unverhohlene Leiden, das dennoch so mitleidlos und übertrieben, explizit, so trostlos war. Aber Frieda hat uns noch nicht verlassen. Sie ist uns nachgegangen, hat uns eingeholt und führt uns nun, sich bei uns unterhakend, über verlassene Bürgersteige zum letzten Bierkeller. Zuerst habe ich euch nicht vertraut, mir gefiel eure Begleitung nicht. Einer von denen sah haargenau aus wie ein Faust. Und seine Frau eine Larve, eine falsche Person. Aber dann habe ich verstanden, dass ihr nicht so seid wie die. Nachdem sie die erste Abwehrhaltung ihres Misstrauens überwunden hat, fühlt sich Frieda uns nun freundschaftlich zugetan. Sie öffnet sich uns gegenüber, vertraut uns ihren Schmerz an und schreit ihren Hass hinaus. Ihren Hass auf sich selbst, auf ihr Land und auf die Welt, der sie zugleich gefühllos und scharfsinnig macht, einen Hass, der eine ganz eigene Hellsichtigkeit mit sich bringt, welche die Dinge durchdringt und durcheinanderwirbelt. Dann kommen wir bei jenem Bierkeller an, in dem wir, wie man uns gesagt hat, die letzten Menschen finden würden. Dem Anschein nach ist es ein ruhiges Lokal ohne jeglichen Lärm, ohne den grässlichen Anblick vom Trinken entstellter Gesichter. Wir setzen uns zu dritt an einen eigenen Tisch, und zunächst scheint es mir hier nichts von Interesse zu geben. Ich denke, es wäre besser gewesen, ich wäre schlafen gegangen, anstatt mich weiterhin mit dieser verbitterten Frau und ihrer mir mittlerweile gänzlich bekannten Last der Entsagung und des eintönigen Zwanges zu umgeben. Frieda beginnt wieder mit ihren sarkastischen Verurteilungen, mit ihren Verwünschungen. Es ist 3, die Stunde des Bieres, die Stunde der Wahrheit. Seht ihr diese Leute, die hier herumsitzen? Nach außen hin sind das alles anständige Menschen. Aber seht sie euch genauer an. Das ist nur Abschaum, Nazi-Abschaum. Wo sind die Menschen? Und gibt es überhaupt noch Menschen? Sagt mir, gibt es die noch? Jene, die kämpfen können? Jene, die einen von diesem Abschaum befreien? Wisst ihr, wo sie sind? Und ihr, was macht ihr? Durch die Drehtür kommt ein eleganter Herr im Pelzmantel herein mit einer großen Zigarre im Mund. Schaut euch den an. Die Macht des Geldes, beschreibt Frieda ihn. Mit einer herablassenden Geste begrüßt der neue Gast den verstümmelten Alten, der seinen Gesang mit dem Akkordeon begleitet, und klopft ihm auf die Schulter. Sei mir gegrüßt, Caruso. Haben Sie gehört, wie der spricht? Sagt Frieda. Caruso, so spricht der, die Sprache der Macht des Geldes, Abschaum. An unserem Nebentisch sitzt eine füllige Frau mit schwarzen Haaren, einem riesenhaften Brustkorb bis zu den behaarten Achseln und einem harten Gesicht von viehischer Geistlosigkeit. Neben ihr 2 ältere Männer in bayerischer Tracht, die jener unserer Straßenmannschaftner ähnelt, mit grünen Blättern auf dem Revers des Jacketts. Einer der beiden zieht meine Aufmerksamkeit auf sich, ich weiß auch nicht weshalb. Es ist ein schlaffer, dicker, blasser Mann mit dem müden und wässrigen Gesicht eines Arbeiters und gewöhnlichen schwerfälligen Zügen, der aus einem unerfindlichen Grund meine Neugier erregt. Der Musikant nähert sich unserem Tisch und spielt ein altes deutsches Volkslied, »Morgenrot«. »Morgenrot, morgenrot, leuchtest mir zum frühen Tod. Bald wird die Trompete blasen, dann muss ich mein Leben lassen.« Frieda singt mit und legt ihre Hände auf unsere Schultern und Köpfe. Bei dieser alten Musik, bei diesem Text bekommen ihre Gesten nun etwas Gelösteres, Zärtlicheres und Mütterlicheres. Andere im Saal stimmen mit ein. Die Stimmung dieses Liedes, das entstellt und schief aus müden und heiseren Kehlen erklingt, erinnert mich an das des Moritatensängers, die Moritat von Mackie Messer und den Armen von Soho aus der Dreigroschenoper. Ich bitte den Musikanten, es zu spielen. Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht, und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Und sobald der Musikant zu spielen beginnt, steht der Mann am Nebentisch ruckartig auf und gibt ihm eine Markmünze. »Das will ich zahlen«, sagt er mit lauter Stimme. »Ich will für dieses Lied zahlen, das der Herr sich gewünscht hat. Das ist die richtige Musik, die bezahle ich. Ich werde alle Lieder bezahlen, die sich dieser Herr wünscht, weil die Musik, die sich dieser Herr wünscht, die richtige Musik ist.« Verblüfft von dieser Geste bitte ich den Musikanten, weiterzuspielen und jene Zeilen zu wiederholen. Jenny Towler ward gefunden, mit einem Messer in der Brust. Der Mann erhebt sich wieder, nimmt seinen Bierkrug und kommt an unseren Tisch. Er setzt sich, stellt den Krug ab und beginnt zu weinen. Dicke Tränen laufen ihm über sein blasses Gesicht. »Ich habe noch mit niemandem darüber gesprochen«, murmelt er. »Ich muss darüber sprechen. Heute 6 habe ich es erfahren. Die Polizei hat mich angerufen, um es mir mitzuteilen. Meine Tochter, die eine Prostituierte in Soho war, ist ermordet worden. Ihr Zuhälter hat ihr die Kehle durchgeschnitten. Noch weiß es niemand, nur mein Bruder, der mich aufs Polizeirevier begleitet hat. Zu Hause habe ich es noch niemandem erzählt. Ich bin direkt hierher gekommen. Ich konnte nicht sprechen. Aber ich habe gesehen, dass du mich wie einen Menschen angeblickt hast und ich musste es dir einfach sagen. Du hast mich angesehen und dir dieses Lied gewünscht, das Lied der Armen von Soho. Deshalb musste ich es dir erzählen. Sie war 21. Es ist 3 Uhr nachts. Ich konnte einfach nicht mehr schweigen, und du hast mich angesehen und hast dir dieses Lied gewünscht. Leise rinnen seine Tränen herab. Es war meine Schuld, dass Erna die Kehle durchgeschnitten wurde. Ich war zu streng mit ihr. Vor 3 Jahren hätte sie ein Kind bekommen sollen. Ich war zu streng mit ihr, als sie es im 4. Monat abgetrieben hat. Nach dem Krankenhaus und der Polizei ist sie dann zum Arbeiten nach München gegangen. Vorher hatte sie in Ingolstadt gearbeitet, bei den englischen Offizieren, die sie dann mit nach London genommen haben. Mein Bruder ist letztes Jahr nach London gefahren, um sie zurückzuholen, aber sie kam nicht zurück. Man hat ihr die Kehle durchgeschnitten. Ihr Zuhälter war das. Ein Deutscher aus Berlin, in Soho. Ich sage ein paar flüchtige Worte des Trostes zu ihm. Als würde er zum ersten Mal die Gegenwart eines Menschen spüren, löst sich seine Zunge und er vertraut mir seine ganze Lebensgeschichte an. Er nimmt meine Hand und führt sie zu einer Narbe zwischen seinen schütteren Haaren. Ich war im Krieg, in Frankreich. Ich war auch in Italien, in Venedig. Aber die Wunde habe ich mir in Dünkirchen geholt, der Splitter einer V1, die explodiert ist. Er nimmt einen Schluck Bier und erzählt weiter, er sei Zeichen- und Schriftmaler für Schilder, Wände und Plakate. Er habe einen eigenen Handwerksbetrieb, er sei nicht arm, er sei 54 Jahre alt. Mit 20 habe er zum ersten Mal geheiratet, Inge. Ihr gemeinsamer Sohn arbeite in Ingolstadt in der Volkswagenfabrik. Dann habe er sich scheiden lassen und Magda geheiratet. Die 3 Mädchen von Magda arbeiten in der Porzellanmanufaktur in Nymphenburg. Dann habe er Resi geheiratet, die bei der Geburt von Zwillingen gestorben sei. Aber die Frau, die er geliebt habe, sei Maria, die Mutter von Erna, der ermordeten Tochter. Nach dem Krieg habe er sie wiedergefunden, als man für die Besatzer gearbeitet und am Hungertuch genagt und Kartoffelschalen gegessen habe. Dann sei seine letzte Tochter zur Welt gekommen, Katrin, von einer Schwarzen. Und Maria, die er liebte, habe ihn verlassen und nun sei er ohne Frau. Im Krieg sei er Gefreiter gewesen. Er sei katholisch, verehre die Heiligen Anselm, Konrad und Petrus. Und Erna sei nun tot. Es ist ein Erguss, eine lange Rekapitulation um ihrer selbst willen. Vielleicht aber auch, um von seinem Schicksal freigesprochen zu werden. Ich muss mein Leben erzählen. Aber warum? Warum Frankreich? Warum der Krieg? Warum wurde ich verwundet? Warum war ich so streng zu meiner Tochter? Warum war meine Tochter eine Prostituierte? Warum ist sie nach Soho gegangen? Warum wurde sie umgebracht? Warum habe ich einen Menschen gefunden? Warum hat er mich angesehen? Warum spüre ich, dass ich mit ihm sprechen muss, dass ich gerade mit diesem Menschen sprechen muss? Warum ist er nicht aus meinem Land und spricht meine Sprache nicht? Und warum spreche ich und er kann mich nicht verstehen? Warum? Wessen Schuld ist das? Gott ist schuld. Gott ist schuld. Denn Gott ist Jude. Es beginnt zu dämmern und hier kommt man nicht mehr weiter. Zum Abschied sage ich ihm, ich hoffte, dass ihm das Leben eine Entschädigung für sein Leiden geben werde. Während ich hinausgehe, läuft er mir hinterher, hält mich fest, beugt sich vor mir bis auf den Boden und küsst meine Hand.
Thomas Sabacher mit der 3. Folge aus Die doppelte Nacht, eine Deutschlandreise im Jahr 1958 von Carlo Levi in der Übersetzung aus dem Italienischen von Martin Hallmannsecker. Das Buch ist im CH Beck Verlag erschienen, das Hörbuch bei Speak Low. Die ungekürzte Lesung ist ab dem 5. Mai auch in der ARD Audiothek zu finden.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. Die Sozialdemokraten geben heute das Ergebnis des Mitgliedervotums über den Koalitionsvertrag mit der Union bekannt. Die rund 358.000 SPD-Mitglieder hatten seit dem 15. April die Möglichkeit, ihre Stimme online abzugeben. Katharina Seiler aus Berlin erklärt, ob das Ergebnis schon bekannt ist.
Nein, noch nicht. Das will Generalsekretär Miersch heute Vormittag verkünden. Es gehen aber alle davon aus, dass eine Mehrheit der Genossinnen und Genossen für den schwarz-roten Koalitionsvertrag ist. Das hatte sich zumindest bei den Dialogforen, die die SPD veranstaltet hatte, abgezeichnet. Steht das Votum fest, dann könnte die Parteispitze theoretisch auch die Kandidaten für ihre Ministerien nennen. Das will sie aber heute nicht tun, sondern erst nächsten Montag Vormittag, kurz bevor der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden soll.
Der noch amtierende Bundeskanzler Scholz und sein Kabinett kommen heute zu ihrer voraussichtlich letzten Sitzung zusammen. Die rot-grüne Minderheitsregierung will dabei